Ein Engel des Herrn aber redete. Oft hängen Glück und Unglück damit zusammen, wem ich begegne. Wem ich das Glück habe zu begegnen oder wem ich das Unglück habe zu begegnen. Das kann zum Beispiel im Straßenverkehr der Fall sein, wenn man zu schnell unterwegs ist, wenn man das Unglück oder Glück hat zu begegnen. Kann das Folgen haben. Aber auch sonst im Leben. Wem begegnen Menschen, wenn es darauf ankommt? Wem begegnen Familienväter, die kurz davor stehen, ihre Treue über Bord zu werfen? Oder einsame Menschen, die einfach niemanden finden, mit dem sie reden können. Andere wiederum, die sich überflüssig vorkommen. Oder Menschen, die spirituell suchend sind, geistlich und alles ausprobieren. Wem begegnen sie? Auf wen hören sie? Ich war ja beinahe den ganzen Januar in der Armee tätig und es war auch spannend, wem begegnen da Menschen? Was erhalten sie für Antworten in ihren Situationen? Es ist entscheidend, welcher Person sie begegnen. Das macht ganz viel aus in unserem Leben. Sehr viel. Und heute betrachten wir eine ganz glückliche Begegnung. Ein Treffen, bei dem alles gut geht. Ich habe diese Geschichte ja, ich weiß nicht, 40 Mal gelesen in meinem Leben, 50 Mal, 100 Mal, ich weiß es nicht. Aber jedes Mal wurde sie faszinierender. Und jetzt hören wir mal dieses ganze Ereignis, was sich da abgespielt hat in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab Vers 26.
Geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam.
Glückliche Begegnungen. Seine erste Geschichte. Die erste Geschichte, die handelt ja vom Kämmerer aus dem Mohrenland, hieß das früher so. Dieser Kämmerer, das ist die erste Geschichte, die hier erscheint im ganzen Kontext. Dieser Mann, der sich auf den Weg macht. Der Mann aus Äthiopien, der hat ja ganz vieles, wovon viele träumen. Auf seiner Homepage, da würde man lesen, die Vita, Finanzstaatssekretär im königlich-nubischen Schatzamt. Mächtig reich. Keiner, der auf jeden Franken achten muss. Äthiopien, das war damals die Region am oberen Nil, die erstreckte sich vom Assuan im Norden bis nach Khartoum im Süden. Er ist also auch von der Hauptfarbe her ein Schwarzer. Und er ist auch ein Hüter des Bettes. Das ist die schöne Übersetzung des weniger schönen Wortes Eunuch. Eunuch, also dieser Mann, der war entmannt. Man machte das in Nubien und anderswo, also kastriert. Das war üblich. Und wenn man nicht aus einer königlichen Familie stammte, dann war das so. Und eine leitende Position in der Regierung wollte und ständig um diese königliche Familie Umgang hatte, dann wäre der Preis für die Karriere die Kastration. Keine Karriere ohne Kastration. Eunuchen, die haben ja den Harem bewacht, das ist bekannt, oder hatten hohe Staatsämter. Und sie sind durch die Kastration keine biologischen Feinde für die Königsfamilie. Das wollte man ausschließen, dass die sich irgendwie an die Macht setzen mit ihrer Dynastie. Wir selber hatten auch mal zu Hause vor etwa einem Jahr oder zwei Jahren eine Diskussion, ob wir unseren Hund kastrieren sollen. Ja. Er ist auch da. Mein Sohn und ich waren eindeutig dagegen. Die Mädchen hatten da weniger Mühe und meine Frau. Ja. Aber ich war dagegen und wir haben uns dann durchgesetzt, die Männer. Ja, da, ja, wir wollten einen weiteren Mann und keine neuen Uhren in der Familie. Ja. Aber eben, dieser Eunuche da, der sucht Trost bei Gott und er findet ihn nicht, das kann man sagen. Er hält sich ja an die Gesetze Israels, das stellt man fest. Er ist relativ, wie soll man das sagen, ja, treu, folgt ein Stück weit nach in seinem Land, aber ist tief traurig. Er ist auf der Suche. Das ist seine Situation. Er betet, hält sich an die Gesetze Israels, aber es hilft ihm nicht. Es erfüllt sein Vakuum nicht. Und dann sagt er zu seiner Königin, ich bin dann mal weg und macht sich auf eine Wallfahrt nach Jerusalem. Und das muss man sich schon fragen, weshalb unternimmt ein Mann in seiner Position eine so lange Reise, tausende von Kilometern? Er verlässt seine Kultur, gefährdet seine Position. Wenn er zurückkommt, dann sitzt vielleicht jemand anders auf seinem Stuhl. Dieser Mann muss also ganz eine tiefe innere Leere gehabt haben. Und dann kommt er nach Jerusalem. Und in Jerusalem, da ist die nächste Situation und die ist auch recht übel. Er kommt dann auf der Suche. Und auf diesem Weg geschieht etwas. Die lassen ihn nicht in den Tempel rein. Bei Gott gibt es nämlich klare Regeln. Ein Kastrierter hat im Tempel Gottes nichts zu suchen. Also sein Gotteshunger kann nicht gestillt werden. Das, was er eigentlich will, erreicht er nicht. Er trifft die Falschen. Am Ende bleibt er draußen stehen, ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Und jetzt ist er auf der Heimreise. Etwas hat er noch gemacht, darum schaut er ein bisschen glücklicher rein hier noch als weiter unten. Er hat eine Buchrolle gekauft vom Propheten Jesaja. Und die hat er teuer bezahlt, also das kostet ein Vermögen. Und die Bibel erzählt nun von einem Mann, der so unglücklich ist, diese Lehre hat, auf dem Weg ist und das Glück hat, auf den Richtigen zu treffen. Einen, den Jesus zu seinem Volk hinzuruft. Und heute geht es ja nicht nur um das große Volk, sondern um den einzelnen Menschen. Das große Volk gibt es ja nur, weil es den Einzelnen gibt. Und das ist Gottes Sicht, der macht immer wieder diesen Einzelfokus, wie in Apostelgeschichte 8, um zu zeigen, bei mir zählt jeder Einzelne. Auch wenn dann in der Offenbarung diese Riesenschar geschildert wird im Himmel. Aber es zählt der Einzelne. Das einzelne Schicksal. Und dieser Mann befindet sich abseits der großen Verkehrsströme. Lukas berichtet, wie sich diese ganze gute Botschaft ausgebreitet hat, das ist sein Thema, aber diese Straße nach Gaza ist am Rande des Geschehens und der äthiopische Beamte ist ja auch eher eine Randfigur. Man sieht da, dass Gott sich an die Ränder aufmacht, auch zu Orten, an denen man nicht erwarten würde, dass man ihm begegnet. Der Kämmerer liest dann halblaut, vermutlich diese Schriftrolle, Wort für Wort aus dem Propheten Jesaja. Er liest von dem, der ganz unten landet, das haben wir gehört, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Einer, an dem man das Messer anlegt, einer, der erniedrigt wird. Kein Zufall, dass ihn diese Worte packen. Und es ist nie ein Zufall, wenn ein Bibelwort dich oder mich trifft. Und der, von dem er liest, der ist ja auch ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen im Jesaja-Text. Aber dann sieht er, wie sich dieses Schicksal wendet, dieses Mannes. Er wird aus der Tiefe gerettet, aus dem Jesaja, bekommt neues Ansehen, hat Nachkommen ohne Zahl. Und dann fragt sich dieser Mann, ja, wer ist denn das, von dem hier geschrieben wird? Wie kann es gehen, dass einer so tief hinabsinkt und so hoch hinaufsteigt? Wer ist das? Und der Kämmerer hat jetzt das Glück, dem Richtigen zu begegnen. Und das ist die zweite Person. Das ist Philippus. Philippus ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Ist schon lange her, aber da gab es auch mal zwei Typen im Auftrag des Herrn unterwegs. Also Philippus ist ein echter Bluesbruder, ein wirklicher. Und seine Geschichte ist, er ist Jude, griechischer Herkunft, Christ. Wenn man heute beschreiben würde, ist er leitender Mitarbeiter im Sozialbüro der ersten Gemeinde. Wäre die Jobbeschreibung. Unter merkwürdigen, nicht ganz geklärten Umständen aus Jerusalem vertrieben. Er landet im Norden, er will da gar nicht hin, findet aber in Samarien den Job seines Lebens, gründet eine Gemeinde. Seine Gemeinde ist unglaublich prosperierend. Der Ruf, den sie hat nach der Bibel, ist: Gelähmte und Verkrüppelte werden gesund. Er hat alle Hände voll zu tun. Erweckung. Und dann hat er einen interessanten Ausgleich noch zu Hause. Wenn man die Bibel liest, dann sieht man, dass er 4 Töchter mit theologischer Qualifikation hat. Denn es heißt von ihnen, auch in Apostelgeschichte 21, dann wird das berichtet, dass diese alle prophetisch weissagen konnten. Und ich stelle mir vor, wie so ein Mittagessen oder Abendessen da am Tisch ausgesehen hat, wenn da 4 Töchter sitzen, die prophetisch begabt sind. Ja. Also ja, ich stelle mir das noch recht herausfordernd vor. Ja. Und jetzt, Philippus hört Gottes Stimme in Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Also auf die Straße nach Gaza, fahrt Richtung Süden, verlassene Gegend, Philippus marschiert los. Und Philippus macht sich an den unwahrscheinlichsten Ort, den man hingehen kann. Wer soll da in der Mittagshitze schon vorbeikommen? Völlig unrealistisch. Und Philippus marschiert los und er hört, was Gott will, dann tut er es. Er hat nichts in der Hand, er weiß nicht mal das Nötigste. Und Walter Lütti, Schweizer Theologe und Pfarrer, hat geschrieben, er hat die Gnade zu gehorchen. Das finde ich so auch wunderbar ausgedrückt. Er hat die Gnade zu gehorchen, das ist nicht immer ganz einfach. Genau, hier ist das Ohr. Dieser Philippus hat die Gnade zu gehorchen. Der macht sich deshalb auf den Weg. Der andere aus der Not und der, weil er Gottes Stimme hört. Was Gott sagt, nimmt er ernst. Er sagt, ich bin für dich verfügbar. Und Gott zeigt ihm ja nur eine Richtung. Er weiß ja noch nichts. Er weiß nicht, worauf wird er treffen. Keine Ahnung. Und dann die ganze Gemeindearbeit, all die Aufgaben. Aber er geht. Und er wagt es. Und dann geschieht Folgendes. Am unwahrscheinlichsten Ort und zu der unwahrscheinlichsten Zeit treffen die unwahrscheinlichsten Menschen zusammen. Zwei, die sich sonst nie kennengelernt hätten. Die treffen sich. Und ein Leben wird gerettet. Philippus trifft auf diesen reichen, armen Kämmerer. Er geht neben ihm her, hört, wie er aus dem Buch des alten Propheten Jesaja liest. Und eventuell, stelle ich mir vor, hat er bereits Jesaja 56 schon gelesen und dann nochmal zurückgeblättert. Das ist jetzt so eine Vorstellung, also zurückgerollt. Entschuldigung, ist eine Schriftrolle, da kann man nicht blättern. Also hat er zurückgerollt. Und vielleicht hat er Jesaja 56 gelesen und da ist spannend, was nämlich da steht prophetisch und was das in seinem Leben wohl ausgelöst hat. Jesaja 56 ab Vers 3b. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Am Vers 4. Denn so spricht der Herr. Den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Das steht im Buch Jesaja nachher. Verheißung. Und kannst du seine Augen vorstellen, als der liest in dieser Schriftrolle. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Und er bemerkt, dass dieser Knecht aus Jesaja 53 die verheißene Lösung ist. Und dann rollt er zurück und liest wieder rein und fragt sich, ja, wer ist denn dieser Mann? Und jetzt kommt Philippus ins Spiel. Und dieser muss fragen, verstehst du, was du liest? Und dann sagt er, nein, wie sollte ich es überhaupt wissen? Mir erklärt es keiner. Und dann beginnt das missionarische Bibellesen. Sie hocken auf dem Wagen, irgendwo in der Öde, mitten am Tag, lesen zusammen in der Bibel. Und jetzt kommt der schönste Satz im griechischen Text. Musst du mir verzeihen, gibt es ganz wenig Griechisch dann. Das heißt in der Elberfelder, und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Da heißt eigentlich, wenn man das falsch, ganz streng übersetzt, er evangelisierte ihm Jesus. Das ist so schön, er evangelisierte ihm Jesus. Also ist wunderbar. Er malt ihm die Liebe Gottes vor Augen. Er hat nur ein Thema, du musst Jesus kennenlernen. Er evangelisiert ihm Jesus. Und der Äthiopier, der wird jetzt nicht gerettet, weil jemand sagt, ja, du bist ein armer Tropf, du hast diese Karriere gewählt, wolltest reich werden, hast dich entmannen lassen und nun bist du als Selbstschuld, schaffst es nicht in den Tempel und wird von Gott abgewiesen. Nein, er evangelisiert ihm Jesus. Und das ist großartig. Glückliche Begegnungen, wenn einer, der sucht, einen findet, der ihm hilft. Und glückliche Begegnung auch, wenn einer, der gehorcht, den anderen findet. Das ist ja genau auf beide Seiten so. Glückliche Begegnung für den Eunuchen. Und irgendwo ist jetzt noch der Philippus verschwunden. Ja, unten ist er, genau. Glückliche Begegnung für den Philippus, für beide. Eine Riesenfreude, die sich ausbreitet. Und dann kommen sie an einem fließenden Wasser vorbei. Der Äthiopier weiß, das ist meine Stunde, die will ich nicht verpassen. So lässt er sich taufen. Und weißt du, was die Taufe bedeutet? Die bedeutet ja damals, gerade im Neuen Testament, ganz nah, Entscheidung für Christus. Das alte Leben ist vorbei. Ich steige ins Wasser, lass mich taufen, empfange das neue Leben. Und das ist wunderbar. Taufe bedeutet, ich habe einen neuen Glauben, ich vertraue auf Christus, der ist mein Herr und Erlöser. Und die heiße Entscheidung findet eigentlich im Wasser statt, die ganze. Vielleicht hast du das nicht so erlebt und noch nicht getauft, dann wünsche ich dir das von Herzen, dass du dich taufen lässt, als Zeichen, so wie der Nubier. Sei mutig im Ganzen. Und sein altes Leben taucht unter, das neue aufersteht. Und Philippus, dieser Mann, der ist ja schon ein bisschen verrückt. Wenn du die Bibel liest, eine florierende Gemeindearbeit verlässt er, um diesem einen nachzugehen. Er begleitet einen Menschen taktvoll und wartet, bis Gott zu ihm spricht. Und dann hört er das, redet mit dem, nutzt die Gelegenheit. Das ist wunderbar, das zu erleben. Und dann evangelisiert er ihm Jesus. Und das ist die tollste Evangelisation, die es gibt. Wie langweilig oder wie spannend soll dein Leben werden? Ohne ein bisschen Mut und Risiko, Vertrauen hätte Philippus dies nicht erlebt und der Kämmerer auch nicht. Jesus ruft einfach, sei verfügbar, wenn er redet. Sei verfügbar, wenn er redet. Nicht, wenn er nichts sagt, dann musst du auch nicht gehen. Das wäre dann nur Aktivität irgendwelche. Aber wenn er redet, sei verfügbar. Und wenn heute das Amen im Gottesdienst fällt, dann sag Jesus, ich bin verfügbar, wenn ich rausgehe. Und wenn du mir sagst, dann mache ich das. Und dann wirst du erleben, wie er etwas vorhat, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Denn du bist verfügbar. Wie langweilig oder wie spannend soll dein Leben sein, ohne den Mut auch mitzugehen? Da ging ja noch eine Seite lang. Neben dem Wagen mit Menschen gibt es diese Begegnung nicht. Und heute, das Amen im Gottesdienst fällt, dann bete vielleicht, Jesus, führe mich mit denen zusammen, die für dich wichtig sind, dass ich ein Stück weit mit denen gehe, die es brauchen. Und vielleicht sitzt sogar jemand hier in unserer Mitte, der jemand braucht, der ihm zuhört. Vielleicht nicht gerade Jesus evangelisiert, aber ermutigt, trägt, zur Seite steht. Vielleicht finden heute Morgen in einer gewissen Form zwei zusammen, dass Freude geschieht. Die Leitung der FEG Thayingen, das sage ich jetzt mal so, ist euch sicher dankbar, wenn ihr die Zahl der spontanen und unangemeldeten Taufen überschaubar haltet. Ja. Wird euch dankbar sein. Ja. Aber sind hier drei unterwegs, das ist noch wichtig. Die dritte Geschichte ist ja, Jesus ist unterwegs. Gottes Gnade inszeniert. Von ihm aus, vom Himmel geht das aus. Von seiner Aktivität. Walter Lütti schreibt dieses Kapitel der Apostelgeschichte, wenn Gott einen Engel einsetzt, dann sind vom Himmel her Ereignisse von einer gewissen Tragweite in Vorbereitung. Ja. Das ist immer so bei Engeln. Da hat es eine gewisse Tragweite, wenn das geschieht. Und es fragt sich schon diese Frage, warum setzt Gott so einen großen Apparat in Bewegung, einen Engel? Warum reißt der Philippus von seiner blühenden Gemeindearbeit in Samarien weg? Wozu beschenkt er diesen einzelnen Mann, diesen Kämmerer mit dem Evangelium? Und der verschwindet wieder von der Bildfläche. Und weshalb, das jetzt wörtlich zitiert nach Lütti, bekommt er ein derartig außergewöhnliches Maß von himmlischer Aufmerksamkeit? Weshalb? Das ist doch schön, dass Gott dem Einzelnen, auch wenn er nachher in der Bibel keine Rolle mehr spielt, wir nichts mehr hören, so eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommt. Gott ist der Einzelne wichtig. Gott, also du bist Gott wichtig. Jeder Mensch. Unendlich wichtig. Unendliche Aufmerksamkeit. Auch wenn nachher quasi wie da, ja, nach außen. Weshalb gerade ich? Ja, du bist wichtig. Unendlich wichtig. Er inszeniert die unterschiedlichsten Begegnungen, damit suchende Menschen das Glück haben, den Richtigen zu treffen. Und der Abschluss der Apostelgeschichte, da in Vers 39, ist ja auch spannend. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, erdrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Ich habe mich immer wieder gefragt, ja, wo ist da die Nacharbeit und die Betreuung und alles? Kennt ihr das? Ja. Da muss man nachher schauen, dass dieses Baby, dass dann das laufen kann und Gott sagt, nein, der geht mit Freuden und geht seinen Weg und das ist gut so. Ich weiß, ich finde Nacharbeit wichtig, all das nach, aber ich finde einfach spannend, es geht auch anders. Sagt zumindest die Bibel, ja. Und ich finde, die Bibel hat doch noch eine rechte Autorität, ja. Relativ eine hohe, ja. Nochmal, er schickt Christus seine Leute an die Ecken, weil er da andere hat, die er vorbereitet hat. Dafür steht Philippus. Und Jesus verspricht vielleicht manchmal ein ungemütliches Leben, auch bei Philippus. Weg von der ersten Gemeinde Jerusalem, Verfolgung, dann Samarien, Aufbruch, Erweckung und dann musst du wieder dahin Gottes Stimme hören und all das so treu sein. Aber Jesus verspricht hier ein ungemütliches, aber spannendes Dasein, ein Abenteuer des Glaubens, keine lauwarme Gelegenheitsreligion. Und weißt du, draußen sind viele, deren Herz wehtut. Vor lauter Gotteshunger und Durst nach Orientierung. Ich habe letztens wieder von mal jemandem gehört, ja, wir müssen diese Ungläubigen zum Glauben führen. Und ich sage, falsch. Wir müssen, wenn schon, die Andersgläubigen zu Christus führen. Die glauben alle etwas. Ich hatte auch in diesen 3,5 Wochen, outen sich ja viele als Atheisten und sagen so in der Armee, dann, ja, ich bin Atheist, glaube an gar nichts. Und dann sage ich, ja, du hast einen größeren Glauben als mich, ja, als ich. Ja. Dann erkläre ich ihnen, weshalb, die sind viel gläubiger als ich. Ja. Also Atheismus braucht einen viel größeren Glauben. Ja. Die sind einfach andersgläubig. Ja. Aber sie glauben alle. Und an diese Orte zu gehen, wenn Menschen sich sehnen nach Vergebung, nach Heilung, nach Sinn, dieses Vakuum, das er auch erlebt hat, mit Reichtum, mit Mammon, dem man nachrennt, mit diesem Vakuum, wenn man sich jetzt dann nicht mehr aufregen kann über die Covid-Maßnahmen, da stürzt ja ein halbes Volk in eine Krise. Ja? Wer ist denn der neue Feind, über den ich mich aufregen kann, wenn das in 2 Wochen dann teilweise vorbei ist? Vakuum, Vakuum. Das macht etwas mit uns. Und da gehört Jesus hin. seine Kraft. Jesus inspiriert Begegnungen, damit Menschen nicht alleine bleiben. Werden sie das Glück haben, auf den oder die Richtige zu treffen? Das ist die Frage. Und haben sie heute und nächste Woche das Glück, in deiner Umgebung auf den Richtigen oder die Richtige zu treffen? Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Begegnungen inszenierst. Du beschreibst das in der Apostelgeschichte so wunderbar. Und ich bitte dich, dass du einfach redest. Redest und offenbarst mir und allen, jedem Einzelnen immer wieder, wo du uns haben willst, wo der Platz ist. Und ich bitte dich einfach für offene Ohren da. Und ich bitte dich für diejenigen auch, die unter uns, ja, die dich kennen, aber merken, eigentlich brauche ich auch so eine Begegnung, seelsorglich, ermutigend, stärkend, deren Herz auch schmerzt, dass du ihnen begegnest. Auch heute, vielleicht gerade in einem Gespräch nach dem Gottesdienst oder der kommenden Woche, dass sie Hilfe empfangen und nicht allein bleiben. Und danke, Christus, dass du so interessiert bist am Einzelnen, so wie du das beschreibst. Unglaublich. Danke, dass du auch noch heute alles in Bewegung setzt, damit Menschen voller Freude ihres Weges ziehen können. So beschenk du uns und berühre uns. Amen.